Glauben Sie nicht, dass da eher die Frage zu stellen ist, ob wir unsere Arbeitsplätze so schaffen, dass sie unmenschlich werden?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft, dem Podcast der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Zu Gast heute ist Roger Bücher, der hier am Krankenhaus Brixen als Primar den psychiatrischen Dienst leitet und nicht nur in die Köpfe von Menschen, sondern auch hinter gesellschaftliche Fassaden blickt. Mein Name ist Lisa Maria Gasser, ich bin Journalistin und freie Mitarbeiterin bei der SWZ. Herr Bücher, danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Gerne, ich freue mich.
Kurz zu Roger Bücher. Er hat 1985 sein Medizinstudium in Innsbruck abgeschlossen und dann die Spezialisierung zum Facharzt für Psychiatrie und Neurologie gemacht. Nach Etappen in der Schweiz und in Österreich war er über 25 Jahre lang in der Psychiatrie in Bruneck tätig und gut 20 Jahre davon als Primar des psychiatrischen Dienstes. Dieselbe Funktion übt er seit dem 1. September 2018, also seit bald 8 Jahren, hier am Krankenhaus Brixen aus. Roger Bücher wird als Psychiater und Psychotherapeut gerne und häufig zu Themen wie Depression, darüber hat er auch sein letztes Buch geschrieben, Krisenbewältigung, Essstörungen, Burnout und Work-Life-Balance zu Rate gezogen, auch immer wieder von uns Journalistinnen und Journalisten. Und er meldet sich aber auch selbst regelmäßig mit Gastbeiträgen und Kommentar zu Wort. Hier sämtliche Tätigkeiten und Funktionen von Roger Bücher aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Deshalb seien nur einige erwähnt. Die European Alliance Against Depression, das Südtiroler Netzwerk Suizidprävention und das Netzwerk Essstörungen, wo sich Roger Bücher engagiert. Herr Bücher, Sie haben vor ein paar Jahren einmal in einem Interview gesagt, Ihre Liebe zum Beruf sei eine ständige Herausforderung für Ihr privates Umfeld. Würden Sie von sich selbst sagen, zu viel zu arbeiten?
Wenn Sie meine Frau fragen, die wird Ihnen das sofort bestätigen. Ich arbeite zu viel. Für mich selbst ist das ein bisschen schwer zu ermessen, weil ich die Arbeit so gerne mache. Und ich gebe zu, da haben wir eine Art narzisstische Aufladung in uns. Arzt sein ist ein bisschen auch eine Droge. Dieses Helfen können ist ja nicht nur etwas Schönes, sondern leider auch etwas zum Teil so stark Belebendes, dass man davon auch nicht leicht lässt. Also für andere Leute wichtig zu sein, ist ja so berückend, dass man sich daran gewöhnt und dann diese Wichtigkeit auch gar nicht mehr gerne einbüßt. Ich glaube, ich bin auf diesem Weg gewesen und stelle mich jetzt darauf ein, dass ich in absehbarer Zeit in Pension gehe und von dem ganzen Abstand nehme, von dem beruflichen Trubel und deshalb auch etwas objektiver auf das blicke, was ich jahrzehntelang gemacht habe, nämlich ganz viel in den Beruf investiert. Vielleicht ist das die richtige Definition. Ich habe sehr viel in meinen Beruf und das berufliche Umfeld investiert.
Sie haben das Stichwort Droge genannt. Drogen werden häufig mit Sucht in Verbindung gebracht. Gibt es so etwas wie Arbeitssucht? Auch
gibt's
als
natürlich.
Krankheit. Und was sucht man da in der Arbeit?
Ja, es gibt die nicht substanzgebundenen, nicht stoffabhängigen Süchte. Die werden etwas landläufig so beschrieben. Natürlich die Arbeitssucht, Workaholic sein, gehört dazu. Auch die Kaufsucht gehört dazu. Es gehörte im strikteren Sinn dann als Erkrankung vor allem die Magersucht dazu. Und wenn Sie so wollen, im wörtlichen Sinn auch noch die Eifersucht. Die mit Leidenschaft sucht, was Leidenschaft sozusagen. Und jetzt diese Süchte sind Verhaltensweisen, bei denen es darauf ankommt, dass wir sie selbst kontrollieren können. Und wenn wir imstande sind, sie in einem sozial zuträglichen Maß zu kontrollieren, dann sprechen wir von einem bewältigten potenziellen Suchtverhalten. Das gilt auch fürs Essen, das gilt natürlich auch fürs Trinken. Und beim Trinken und beim Essen kommen dann die Substanzen ins Spiel. Wir haben keine Ahnung, wie sehr wir abfahren auf Zucker und zuckerhaltige Nahrungsmittel. Und die Industrie weiß das und mischt Zucker überall hin, weil damit wird das entsprechende Nahrungsmittel besser konserviert und deutlich besser häufiger verkauft.
Viel zu arbeiten ist ja auch gesellschaftlich eigentlich positiv besetzt. Wer viel arbeitet, der gilt als leistungsfähig, erfährt Anerkennung, wird gelobt und im besten Fall auch befördert. Aber wo kippt das dann? Also ab welchem Punkt wird das dann gefährlich? Wo hört vielleicht eben die Leidenschaft auf und fängt dann so
das Leid an?
Das Leid an.
Was dann Leid schafft. Und genau das ist der Punkt, das ist ein sozialer und psychologischer vor allem. Der Soziale kommt vom Umfeld. Wenn meine Partnerin sagt, du, ich schaffe es mit dir nicht mehr, weil du nur mehr an die Arbeit denkst oder nur mehr von der Arbeit besetzt bist, dann ist das ein Kipppunkt. Ja? Und sie sagt es im Voraus, bevor es zur Trennung kommt. So. Wenn ich selbst merke, ich bin so erschöpft, dass ich nicht mehr anders kann, ich drehe mich in diesem Kreis, deinem Hamsterrad des Arbeitens und glaube, ich müsse, weil ich so am ehesten von allen Leuten geliebt werde, noch mehr tun, noch mehr Verantwortung auf mich laden, noch mehr Leuten behilflich sein, dann bin ich im sogenannten Helfersyndrom gefangen. Es gibt da sehr schöne plastische Ausdrücke für das Ganze. Oder ich bin einfach in der Burnout-Schleife. Und dieses Burnout ist für mich noch das griffigste all dieser Konzepte. Das wurde 1974 vom Herbert Freudenberger beschrieben an Sozialarbeitern in New York und an eigener Erfahrung, also auch an Selbsterfahrung. Das ist relativ wichtig auch für solche Konzepte. Das heißt, der Freudenberger hat gefunden, dass es Sozialarbeiter gab, die mit Drogensüchtigen arbeiteten und die waren Feuer und Flamme. Wir helfen den Schwächsten in der Gesellschaft, den größten Außenseitern, denen, die keine Chance haben, außer durch uns. Und nach 1-2 Jahren hat er gemerkt, waren die eifrigsten, die engagiertesten Sozialarbeiter, diejenigen, die am häufigsten vom Arbeitsplatz gefehlt haben, die einfach immer wieder abwesend waren, die keine Lust mehr hatten, weiterzumachen und die vor allem sehr sarkastisch über ihre Schutzanbefohlenen gesprochen haben, die dann gesagt haben, ja, die können sich da die Drogen hineinhauen, die verkommen in ihrem Rausch und haben schöne Träume, während wir für sie da Arbeitsplätze und Unterkünfte und sicheres Leben besorgen sollen. Ja, sind wir ganz verblödet oder was? Also praktisch der Auftrag, der Arbeitsauftrag, der Hilfeauftrag ist im betroffenen Helfer verloren gegangen. Das hat er bemerkt und beschrieben und hat dann diese Entwicklung, es ist bis heute keine definierte Krankheit, diese Entwicklung als Burnout, als Ausgebranntsein bezeichnet. Und das Ganze ist um die Welt gegangen, weil zunächst einmal helfende Berufe davon betroffen waren. Und man hat dann gut definiert, helfende Berufe, das sind eben Sozialarbeiter im ersten Abdruck, aber dann vor allem auch pflegende Berufe, Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte, Lehrer, Pfarrer, also Geistliche, Menschen, die anderen Menschen beistehen und helfen wollen und dabei in diese Bredouille des Ausgebranntseins kommen können. Das war relativ interessant, nicht besonders, als man dann entdeckt hat, hoppla, solche Phänomene des Ausgebranntseins treten auch auf bei Spitzenmanagern. Bei den Leuten, die wahnsinnig viel verdienen, die vielleicht nur eine wichtige Entscheidung alle 5 Tage treffen müssen, aber die muss halt die richtige sein, und die sich extrem gestresst verhalten dann, weil sie nicht genau wissen, was sie tun sollen, und die sozusagen an dieser Unstetheit ihres Berufs mit häufigem Wechseln, auch von Kontinenten, Flügen, Flugreisen, Präsenzen da und dort, Konferenzen, ebenso ausbrennen. Dann hat man entdeckt, es gibt eine dritte Risikogruppe, das ist hochinteressant, das sind die vor allem mehrfach belasteten Frauen, also Frauen, die alleinstehend sind, die Mütter, die Kinder erziehen müssen, die den Haushalt werfen müssen. Diese Mehrfachbelastung kann auch auftreten, ohne dass eine Frau alleinstehend ist, also einfach, weil ihr ganz viele Rollen zugemutet werden und sie diese auch akzeptiert. Und natürlich gibt es inzwischen auch mehrfach belastete Männer. Und als allerletzte Risikogruppe fürs Burnout gibt es seit 15 Jahren circa Menschen, die viel in anonymen Organisationen arbeiten, weil die Organisationsstruktur selbst zum Burnout oder ins Burnout treiben kann. Da gibt es oft nicht klare Verantwortlichkeiten, ganz wenig Kontakt zu anderen Menschen, zu Vorgesetzten oder Mitarbeitern und gerade in unserer virtuellen Vernetzung jetzt dann auch so gut wie gar kein Lob. Ganz wenig Feedback. Und auch das macht Menschen ausgebrannt zum großen Teil. Deshalb ist es ein Thema, das sich mit der Zukunft unserer Arbeitsplätze eigentlich gut deckt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einer Umwelt arbeiten, die uns ausbrennen lässt.
Zusammengefasst geht es beim Burnout nicht nur um das Arbeitspensum, sondern da spielen auch andere Faktoren hinein.
Das ist tatsächlich so. Wir wissen, dass natürlich Menschen vom Burnout viel leichter belastet sind, wenn das Umfeld auch Belastungen trägt. Also wenn ich in einer Scheidung oder Trennung bin, einen lieben Menschen verloren habe, wenn ich Konflikte auszustehen habe, wenn ich mit meinen Nachbarn prozessiere oder so. All das schlägt dann sozusagen zusätzlich zu Buche, zusätzlich zu beruflichen Schwierigkeiten, weil Burnout ist definiert als eine Störung, wenn man will, die vom Beruf ausgeht, von beruflicher Fehlbelastung oder Überbelastung herrührt. Und dieses Burnout ist auch sehr gut beschrieben worden, am besten von der Christina Maslach, der bedeutsamsten lebenden Forscherin, die in Berkeley ein dreidimensionales Modell entwickelt hat. Und die sagt, Burnout hat diese Kriterien, das erste Kriterium ist, ich fühle mich subjektiv erschöpft. Und das trifft für viele Menschen zu. Viele Menschen fühlen sich im Beruf und durch den Beruf schon monatelang, eventuell jahrelang, subjektiv erschöpft. Das reicht aber noch nicht. Als zweites Kriterium für ein Burnout führt diese berufliche Belastung dazu, dass ich von meinen eigenen Bedürfnissen entfremdet bin und mich von den Schutzanbefohlenen entferne. Also ich fange an, zynisch zu werden. Ich fange an, zu merken, dass die Leute, die bei mir Hilfe suchen, es eigentlich viel besser haben als ich. Und darum sollte ich im Grunde an ihrer Stelle sein. Aber ich fange auch an, mein Ruhebedürfnis, mein Bedürfnis nach Gesellschaft, nach Hygiene, nach Bewegung, nach Ablenkung, nach Hobbys und so weiter hintanzustellen, weil ich da dauernd im Berufstrott bin. Und ich glaube, durch noch mehr Berufstrott eher mehr Anerkennung zu kriegen, also leichter geliebt oder leichter beachtet zu werden. In diesem Teufelskreis bin ich also im zweiten Kriterium des Burnout. Und das dritte Kriterium des Burnout ist dann, wenn meine Leistungsfähigkeit tatsächlich von außen beobachtbar objektiv abnimmt, weil ich bereits so erschöpft bin und weil ich mich dauernd weiter in diese Erschöpfung hineintreibe. Wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, dann spricht man eigentlich vom Burnout. Und man weiß, dass diese unterschiedliche Bewertung dieser drei Kriterien zu ganz unterschiedlichen Zahlen Anlass gibt. Also wir sprechen davon, dass es immer wieder heißt, ja 30% aller Lehrer sind im Burnout oder 50% aller Pflegerinnen an AIDS-Stationen und an onkologischen Stationen sind im Burnout. Okay, das stimmt, wenn das Kriterium für Burnout ist die mindestens monatelange subjektive Erschöpfung. Aber wenn die anderen zwei Kriterien dazukommen müssen, damit ich von Burnout spreche, dann habe ich nicht 50% oder 30% Betroffene, sondern habe ich so gemacht in unserem Gesundheitssystem, anlässlich einer Umfrage, die sehr gut war vor mehreren Jahren in Brixen und in Bozen, dann komme ich auf 2-3% Burnout Betroffene. Das heißt, um den Faktor 10 schwankt das Ganze, wenn ich jetzt statt eines Kriteriums soll nur alle drei Kriterien anwende.
Ich habe Zahlen aus Deutschland gefunden, im Gesundheitsreport der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, DAK, vom letzten Jahr. Da haben mehr als ein Viertel der befragten Beschäftigten angegeben, in den Wochen vor der Befragung depressive Symptome gehabt zu haben. Bei den Jüngeren, den 18- bis 24-Jährigen, waren es sogar 37%. Und einer der Studienherausgeber, der hat dann festgestellt, Burnout ist die neue Pandemie bei den Jüngeren. Sie haben vorhin einige Risikogruppen aufgezählt. Gehören da junge Menschen auch dazu? Und falls ja, woran liegt das? Kann man sagen, dass die Jungen der Arbeitswelt, also den Anforderungen der Arbeitswelt nicht gewachsen sind und deshalb
vielleicht
schneller.
Ist es schon auch so, dass die Arbeitswelt sich gewaltig verändert und dass wir da Entwicklungen haben, die sehr schnell sind und sehr unmenschlich. Wir unterwerfen uns gerade mit Big Data und mit der virtuellen Vernetzung der Logik der Apparate, der Logik zuletzt auch der künstlichen Intelligenz. Was kann die gut? Die kann sehr gut sehr viele Daten ganz rasch vergleichen. Was können wir als Menschen gut hingegen? Wir als Menschen können ganz gut Geschichten erklären, erzählen und auch Geschichten aufnehmen. Ja? tausende Daten in Sekunden schneller verarbeiten können wir hingegen nicht. Aber wir passen uns an diese von uns konstruierten Apparate und an die künstliche Intelligenz in jeder Weise an. Wir erfragen jetzt ganz viele Details. Wir brauchen überall Fragebögen, die ausgefüllt werden. Ich merke selber, bei einer psychiatrischen Visite klopfe ich inzwischen 30 Kriterien ab. Früher haben mir 2 bis 3 gereicht. Was heißt das? Dass ich pausenlos zwar geistig tätig bin, aber auch relativ viel Nutzloses mitschleppe, also sozusagen Lärm erzeuge oder Müll mit mir trage und dann nicht so leicht auf das ganz Wesentliche fokussieren kann. Das ist, glaube ich, die Gefahr der Zukunft. Und wenn wir an fast allen Arbeitsplätzen bürokratisch und elektronisch und vernetzungstechnisch so belastet sind, weil wir auch nicht mehr einen Brief pro Woche kriegen von unserer Verwaltung, sondern ich zum Beispiel 130 E-Mails am Tag, von denen die meisten schon wegklickbar sind, aber ich muss sie mir zunächst mal kurz ansehen und dann entscheiden. Also muss ich nicht einmal pro Woche eine Entscheidung für eine Antwort treffen, sondern 130 Mal am Tag ganz kurze Entscheidungen, was mache ich mit dem Zeug? Und bei vielleicht 15 dieser Briefe muss ich dann auch Antworten schreiben, die sinnfällig sind. Das kann ich inzwischen schon zum Teil der künstlichen Intelligenz übertragen, aber auch die muss ich erneut kontrollieren. Das heißt, der Aufwand des Verfahrens ist ja nicht verdoppelt oder verdreifacht, er ist verhundertfacht inzwischen. Das merken wir nicht und jetzt kommt uns dann vor, wir sind ausgebrannter oder wir sind erschöpfter und haben eigentlich nur Informationen hin und her geschoben den ganzen Tag und noch gar nicht körperlich gearbeitet, wofür wir Menschen ja eigentlich auch geschaffen sind. Wir sind da in der Schmalsituation, dass wir einen Großbereich von uns nicht aktivieren und nicht nutzen und einen anderen Großbereich, den gehirntechnischen, fast schon überstrapazieren, weil das alles jetzt in diese Richtung der Informationsverarbeitung auf höchster Geschwindigkeit läuft. Glauben Sie nicht, dass da eher die Frage zu stellen ist, ob wir unsere Arbeitsplätze so schaffen, dass sie unmenschlich werden? Wir sind imstande gewesen, unsere Großstädte so zu verbauen, dass sie kaum mehr menschlich sind. Und wir bauen das Nächste jetzt auf der Arbeit nach. Da müssen wir sehr vorsichtig sein.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Zahlen da vom Burnout-Betroffenen schwanken oder sehr stark auseinandergehen, aber stimmt die Feststellung, dass in der neuen Arbeitswelt mit diesen neuen Arbeiten und auch vielleicht mit dieser ständigen Erreichbarkeit das Risiko für Burnout steigt?
Absolut. Vor allem auch das Risiko für Depression, wie Sie es ja hier sehr schön auch belegt haben. Herbert Freudenberger hat 12 Stufen hin zum Burnout beschrieben. Die 12. ist der vollkommene psychophysische Zusammenbruch und die 11. Stufe ist die Depression. Also er hat tatsächlich beschrieben, dass die Depression ein notwendiger Schritt hin zum Burnout ist. Umgekehrt ist es nicht so. Also es gibt praktisch kein schweres Burnout, in dem Depression nicht vorkäme. Umgekehrt gilt aber nicht. Es gilt nämlich viele Depressionen, in denen Burnout keine große Rolle spielt. Das ist wahr. Ja? Also die beiden Dinge sind nicht gleichzusetzen. Bezogen auf das, was wir heute leisten müssen, ja, wir entkommen dem Ganzen ja nicht. Wir entkommen dem Zeitgeist nicht. Wir kommen in der Geschwindigkeit auch nicht. Das heißt, es muss eine Anpassungsbewegung erfolgen und da sind wir noch nicht, uns allen nicht ganz klar, wie das geschehen kann. Die längste Zeit war es ja auch beim Lernen so, dass wir gesagt haben, okay, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Aufnahmefähigkeit wird dann mit 10 Minuten Pause beantwortet, damit wir da auf andere Gedanken kommen können. Wir als Menschen sind kognitiv sehr fähig umzuschalten, weil uns das Umschalten entlastet. Heute sind wir allerdings gezwungen umzuschalten, weil alle paar Sekunden oder Minuten irgendein Beepstone uns sagt, dass eine neue Message angekommen ist oder jemand anruft oder eine neue E-Mail eintrudelt und so weiter. Das heißt, ich habe noch die alten Statistiken vor Augen, als es geheißen hat, man braucht durchschnittlich 5 Minuten, um sich von einer Arbeitsweise oder von einem Medium auf ein anderes einzustellen. Und man wird durchschnittlich alle 11 Minuten durch ein solches anderes Medium gestört. Heute sind diese Zeiten extrem zusammengerückt. Gell? Wir dürfen uns nicht mehr 5 Minuten leisten, um uns einzustellen, wenn wir vom Handy umstellen und in den PC einsteigen. Das wäre viel zu langsam. Ja? Das müssen wir in 20 Sekunden, 30 Sekunden schaffen und sonst sind wir mit der Maschine böse, wenn das Programm nicht gleich startet. Aber wir begeben uns da von einer Welt der privaten Informationstechnologie plötzlich in eine ganz andere Welt, die berufliche, und empfinden uns dann fast als fehlerhaft, wenn das nicht sofort gelingt. Mir fällt da der Papst ein, der neue Papst hat das ganz Kluges gemacht. Er hat diese Enzyklika geschrieben, Magnifica Humanitas. Er schreibt, wir müssen uns eigentlich daran halten, was wir urmenschlich sind. Wir sind fehlbar. Wir sind unvollkommen. Die Maschinen demonstrieren uns eine Geschwindigkeitsvollkommenheit, eine Datenvollkommenheit. Und wir beweisen menschlich das Gegenteil. Und das müssen wir uns aber auch schon so verhalten, dass unsere Arbeitsplätze diese Unvollkommenheit beinhalten dürfen. Wir dürfen uns nicht eine Umwelt schaffen, in der wir praktisch, weil wir so fehlerhaft sind, nicht mehr vorkommen können. Ja? Und das wird die Herausforderung der Zukunft.
Und da werden wahrscheinlich auch die Führungskräfte eine entscheidende Rolle
Absolut,
spielen.
Absolut, ja. Wenn wir jetzt von Mitarbeitern ganz viel verlangen, von uns selbst und dann von Mitarbeitern auch ganz viel Bürokratie und bürokratische Erfüllung verlangen, das sind alles so dringliche Termine, weil sie nicht wichtig sind. Sie sind nicht lebenswichtig, man überlebt trotzdem. Aber wehe, wenn du da einen Termin dann um 10 Tage überschritten hast, da bricht dann die Welt zusammen und dafür, bestrafungshalber, muss man 4, 5 andere Prozeduren durchführen. Das ist nicht klug. Das ist nicht menschennahe, sondern das ist bürokratiefroh. Und wir sagen ja alle, wir wollen Bürokratie bekämpfen, aber man schafft es ganz offensichtlich nicht. Da müssen wir, glaube ich, mit dem Sammeln und Verteilen von Informationen viel, viel sparsamer umgehen. Die Big-Data-Welt hat uns da was eröffnet, wo die Maschinen uns natürlich meilenweit überlegen sind. Aber was macht das mit uns Menschen? Deshalb glaube ich schon daran, dass diese Zahlen stimmen. Die modernen Arbeitsplätze sind gefährdender als die alten. Depression nimmt sowohl zu, als auch wird Depression häufiger gezählt und häufiger als Grund benutzt, Hilfe zu suchen. Wir haben ja auch dafür große Belege. Menschen sind heute viel extravertierter. Sie schämen sich nicht, aufgrund psychischer Schwierigkeiten Hilfe zu holen, weil sie wissen, es gibt Hilfe. Es gibt gute psychologische Techniken, es gibt Psychoedukation, es gibt Psychotherapie, es gibt auch hilfreiche Medikamente, die bei psychischen Störungen einfach gute Stützen sind.
Fällt es da auch Männern mittlerweile leichter, sich Hilfe zu holen? Weil ja, psychische Gesundheit ist ja vielleicht ein Thema, um das sich Männer weniger kümmern.
Da haben Sie recht. Wir wissen, dass in den wesentlichen psychiatrischen Störungen Frauen doch häufiger betroffen sind als Männer, vielleicht mit Ausnahme des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms, das bei Männern häufiger auftritt. Aber Angststörungen, Depressionen, die treten häufiger bei Frauen auf. Entsprechend sind Frauen auch sehr viel sensibler auf ihr Gefühlsleben und das müssen sie auch. Sie sind ja aufgrund ihrer Fortpflanzungsfähigkeit ganz anderen hormonellen und emotionalen Schwankungen unterworfen. Wir Männer wissen das und wir tun uns da leicht, relativ konstant zu sein, weil wir hormonell ja unglaublich langweilig auch abgebildet sind. Und in dieser Dualität, da werden wir uns natürlich auch gut ergänzen, aber es ist wahr, Männer haben da ein geringeres Sensorium tendenziell als Frauen und sind sogar etwas anders vernetzt tendenziell im Gehirn, also in derselben Hirnhälfte mehr. Das erleichtert einfache motorische Antworten. Frauen haben viel mehr Querverbindungen im Gehirn tendenziell. Das erleichtert komplexe soziale Antworten. Und auf dieser Basis ist es nicht ganz verwunderlich, dass in Europa Frauen circa doppelt so häufig zum Arzt gehen wie Männer. Sie sind nicht doppelt so gesund, aber etwas mehr vorbeugungsfreudig und vorbeugungsbereit sind sie. Und wir Männer können das einfach lernen. In der modernen Gesellschaft sind einige Tugenden angesagt, die jetzt nicht die allermännlichsten sind. Zum Beispiel kompetente Hilfesuche, kompetentes, rasches Hilfeholverhalten, aber auch das sich beraten und beraten lassen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, frage ich andere. Das galt lange Zeit als nicht sehr männlich. Der männliche Held ist allein und schafft es oder zerbricht an seiner Aufgabe. Die weibliche, kluge Frau fragt ihre Freundinnen die weitere Fragen, bis man eine klare Aussage hat zum Risikoprofil. Und sobald das eruiert ist, wird das zurückgemeldet und dann versucht sich die Betroffene, nennen wir mal jetzt geschlechtstypisch Frau, sich dem Risiko zwar auszusetzen, aber möglichst nicht allein, begleitet, gerne auch von Männern, damit das Ganze ein bisschen auf andere Leute auch verteilt wird.
Sich Hilfe zu suchen, das wird ja auch oft als Schwäche empfunden, oder?
Eben, das ist schon eine Geschichte, die wir vielleicht verändern dürfen. Ich denke, wir studieren ja auch ganz stark die Suizidraten und Südtirol hat eine hohe Rate gehabt, eine besonders hohe Rate im Jahr 1990. Und wir haben jetzt eine Suizidrate, die auf die Hälfte gefallen ist. Überall auf der Welt geschieht das, in Südtirol vielleicht besonders deutlich. Da haben wir auch eine Entwicklung mitgemacht, die jetzt ganz, ganz spezifisch ist, seit mindestens gut 20 Jahren. Wir machen viel Werbung darum, dass Betroffene sich einfach Hilfe suchen sollen, dass es keine Schande ist, Hilfe zu suchen. Und wir machen natürlich auch viel Aufhebens darum, dass man als Nachbar den Nachbarn in Not sieht und dann die richtige Hilfe gibt. Das heißt, lass den Menschen nicht allein und ruf du Fachleute 112, damit die unter dieser Notrufnummer sich um den betreffenden erschütterten Menschen kümmern können.
Würden Sie sagen, dass da auch der Arbeitgeber eine Rolle spielt oder auch den Auftrag hat, sich um die psychische Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern?
Das ist echt sozusagen ein neues Anliegen. Wir haben ja der Schule viele Aufgaben zugeteilt, Gesundheitserziehung und soziale Kompetenzerziehung. Und inzwischen kriegt der Arbeitgeber, weil der Arbeitsplatz so hoch bewertet wird, fast, muss ich sagen, leider Gottes jetzt Zusatzaufgaben. Er soll also auch ein guter Unterhalter sein. Er soll die Leute motivieren können. Er soll zum anderen aber auch imstande sein, sie nicht zu überlasten und darum relativ viel Einblick haben, also viel Empathie entwickeln in die persönliche und private Lage des Betroffenen. Solche Arbeitgeber wünscht man sich. Man wünscht sich auch solche Mitarbeiter. Kriegen tut man dann ein Potpourri aus allen möglichen Charakteren und Haltungen. Arbeitgeber fühlen sich heute auch ganz schwer belastet, weil sie sagen, jetzt für den ganzen Psychokram habe ich nicht Zeit, ich muss bitte auf den Gewinn schauen und auf die Produktion. Ja? Und auch das ist wahr. Wir müssen da einen Kompromiss erzeugen. Es ist schön, wenn wir eine menschenliche und menschennahe Arbeitsstätte haben, aber zunächst kommt einmal, glaube ich, die Arbeitsleistung und zunächst kommt ein Ablauf des Ganzen, weil wenn ich nicht produktiv bin, dann ist das Unternehmen in Gefahr, dann wird es womöglich diesen Arbeitsplatz bald nicht mehr geben. Da ein Gleichgewicht zu finden und da nicht in die eine oder andere Richtung zu kippen, ist relativ schwierig und braucht auch viel, viel Resilienz, viel Standhaftigkeit vom Arbeitgeber selber. Aber ich merke so im Umgang mit Unternehmern, dass die das häufigstens schon haben. Die schauen natürlich schon sehr gezielt und gut auf den eigenen Gewinn zunächst, danach auf das Fortbestehen der eigenen Firma und in dritter Linie dann durchaus auch sehr auf Arbeitnehmer.
Ich möchte noch das Stichwort Work-Life-Balance aufgreifen. Das ist ja diese Vorstellung davon, dass man einen Ausgleich zwischen der Arbeit und dem Leben findet. Kann so eine saubere Trennung zwischen Arbeit und dem normalen Leben unter Anführungszeichen überhaupt gelingen?
Das ist ja schon eine ganz, ganz künstliche Trennung. Also das ist so ein bisschen wie das Leib-Seele-Problem in der Philosophie. Da weiß man nicht, was gehört jetzt ganz zum Leib und was gehört zur Seele. Was ist Denken? Ist Denken ein Prozess im Gehirn oder ist Denken etwas Biochemisches dort oder ist Denken der reine Geist und sonst nichts? Ja, ein bisschen haben wir das da mit der Freizeit und der Arbeit. Es gab im Mittelalter Leute, die waren so mächtig, dass sie die ganze Zeit Muße hatten. Die mussten also praktisch nie was tun. Das war sozusagen ihr Kriterium von sozial hochstehend. Die Könige und so weiter, die waren eigentlich nicht in einer Arbeit drin, sondern im Präsentieren und im Verteidigen ihrer Position. Und dann gab es natürlich Leibeigene, die mussten praktisch die ganze Zeit ohne jeden Urlaub arbeiten. Zum Glück haben wir das demokratisiert. Aber wir können natürlich nicht im modernen Leben genau unterscheiden, was ist jetzt Freizeit und was ist Arbeit, weil wir ja auch auf der Arbeit und in der Arbeit relevante soziale Bedürfnisse unterbringen. Wenn ich daran denke, dass 60% aller Ehen eigentlich durch Kontakte am Arbeitsplatz geschlossen werden, dann müssen wir daraus ableiten, dass da relativ viel Erotik im Spiel ist, wo es eigentlich nur um Arbeitsleistung ginge. Aber wir sind halt als Menschen imstande, mehrere soziale Interessen gleichzeitig zu befördern. Ja? Und umgekehrt, dieses große Bedürfnis, aus der Arbeit auszutreten und abzuschalten, das schon ist was Wichtiges, Modernes und Neues. Das werden wir immer mehr pflegen müssen. Also je mehr wir belastet werden durch 130 solche E-Mails am Tag, desto eher werden wir am Ende einen Ashram aufsuchen oder ein Zen-Kloster und uns 10 Tage zurückziehen in die Einsamkeit und dann nur die Stille erleben und fast nicht glauben, dass es sowas gibt. Oder irgendwo auf einen Gipfel gehen und da bemerken, mein Gott, es gibt keinen Handyempfang. Wie ruhig ist es hier?
Eine gute Zeit zum Abschalten ist die Sommerzeit, die Urlaubszeit. Ja. Reichen da 2-3 Wochen Urlaub, um wirklich so einen Reset mal zu machen im Kopf? Oder geht man da nicht oft mit zu hohen Erwartungen auch in den Urlaub?
Natürlich belasten wir den Urlaub so hoch wie häufig Weihnachten oder Ostern. Dann wird da besonders gestritten, statt besonders friedlich zu sein. Das alles gibt's natürlich in der Kontrapunktik des sozialen Lebens. Aber genau genommen wissen wir schon, dass ein Urlaub, der 2 Wochen dauert, anfängt zu entlasten. Und in der 3. Woche ist man meistens gut ausgeklinkt. Also wir leisten uns heute knapp dieses Maß. Also diese 2 Wochen sind sozusagen das Minimum, das man Urlaub haben müsste. Und die 3 Wochen sind dann sozusagen der angenehme Teil, wo ich wirklich komplett ausgeklinkt in der 3. Woche was anderes erlebe. Ich komme dann an den Arbeitsplatz zurück und da häuft sich dann in der Zwischenzeit vieles. Und das büße ich in gewisser Weise und trotzdem brauche ich diese Auszeit immer wieder. Also ich würde an dem festhalten wollen. Urlaub ist eine wirklich tolle Erfindung der Menschheit und wir sollten die häufiger und mehr benutzen. Wenn es denn gelänge, einen ganzen Monat im Jahr einzuführen, sozusagen nahtlos aneinandergereihte 30 Tage, ja, das wäre eine Stufe mehr.
Wenn Sie es auf eine Formel bringen müssten, wie viel Arbeit braucht ein gutes Leben und wie viel Leben braucht gute Arbeit?
Ob ich da der richtige Mensch dafür bin? Wir arbeiten, um zu leben. Wir leben hoffentlich nicht nur, um zu arbeiten. Das ist die Geschichte. Also wenn die Arbeit ein guter Teil meines Lebens ist und auch ein wichtiger Teil und wenn ich dann aber auch imstande sein kann, diesen wichtigen Teil beiseite zu legen und loszulassen, es ist die mit einer ganz wichtigen Beziehung. Wir glauben, wir sind untrennbar in der Beziehung und das geht auf ewig und das versprechen wir auch bei der Heirat und so. Und am Ende kann vieles passieren, vor allem passiert irgendwann der Tod. Und dann ist man allein und dann muss man auch schauen, wie man weiterkommt. Und wenn ich auf das vorbereitet bin, im Grunde mental, dann tue ich mich damit eigentlich leichter. Nichts besitze ich sicher und auch die Arbeit nicht. Und darum ist es ganz gut, wenn ich mich immer wieder, auch in Urlauben, versuche davon zu lösen oder zumindest zu entfernen. Es ist meine soziale Rolle wichtig, aber ich brauche auch weitere Rollen. Wir sind heute so gewachsen, dass wir in mehr Rollensystemen uns am wohlsten fühlen. Und da brauche ich auch die Rolle des Gärtners zu Hause und dann bin ich auch Familienvater und dann brauche ich, vielleicht schreibe ich auch ein Buch und ich tue dies und jenes und verwirkliche mich in verschiedenen Bereichen ein bisschen. Vielleicht ist das so das Geheimnis, einen Ausgleich zu finden. Mein Lieblingsphilosoph ist der von vielen für langweilig gehaltene Aristoteles, der gesagt hat, ja, wir müssen einfach bei all diesen Tugenden, die es gibt, Tugenden sind gute Gewohnheiten und bei all diesen Tugenden müssen wir eine Hierarchie errichten. Welche ist die höchste aller Tugenden? Wonach soll man wirklich streben, unbedingt im ganzen Leben? Dann hat er gesagt, das ist die Mesotes, das Maß halten können. Also wenn ich da einfach imstand bin, maßvoll zu sein, dann habe ich aus meinem Leben das Höchste und Beste gemacht. Und das klingt sowas von langweilig, weil wir sind natürlich für den Exzess, wir sind für den Höhepunkt, wir sind für den Orgasmus, wir sind für den Drogenrausch und so weiter, sowas von zu haben. Aber am Ende bleibt diese Zufriedenheit, die dann entsteht, wenn ich alles halbwegs maßvoll unter einen Hut gebracht habe und mir wahrscheinlich am Ende des Lebens sagen kann, ich habe jetzt niemanden ganz besonders verletzt. Ich habe jetzt niemanden auch ganz schwer geschädigt und ich habe vielleicht vielen Leuten so etwas sein können wie Freude, Hilfe und Stütze.
Zum Abschluss habe ich 3 kurze Fragen mitgebracht, mit Bitte um kurze Antworten.
Gerne kurz.
Haben Sie je an einen Jobwechsel gedacht?
Hab ich. Ich bin gestartet mit der Idee, Astronaut zu werden, wurde kurzsichtig. Dann wollte ich Weltraummediziner werden. Dazu hat es dann wirklich nicht gereicht, weit weg von der NASA. Und dann bin ich halt irgendwann, ich wollte Psychosomatiker werden und bin Psychiater geworden, so in der Not. Also es gab immer wieder Kurzwechsel. Und dieser letzte Wechsel, der hat mich sehr zufriedengestellt. Also seitdem ich Psychiater bin, will ich nichts mehr anderes werden.
Was hilft Ihnen selbst am besten beim Abschalten?
Das komplette Umschalten. Wenn es nicht nur darum geht, dass ich jetzt stillhalte oder in Schlaf gerate oder Ruhe gebe, sondern wenn ich tatsächlich in den Garten komme und dort meine Pflanzen wachsen sehe oder im Wald die Pilze suche und ein bisschen Angst habe vor den Bären oder wenn ich joggen gehe und merke, ich bewege mich und mein Geist beginnt zu fließen, ich komme in eine Art Flow hinein, das ist wunderbar. Da spüre ich mich anders als bei der Arbeit. Bei der Arbeit spüre ich mich viel mental und da plötzlich sind die Außenreize, die Natur oder auch die eigene Bewegung, das Bewegungsmuster da. Oder die Muße, andere Menschen zu beobachten. Auch das ist schön. Am Stadtplatz zu sitzen und Walterplatz und zu sehen, wer da vorbeizieht und wie schön sich der Sommer präsentiert in diesen leichten Kleidern.
Ein Rat, den Sie dem jungen Roger Bücher gerne geben würden?
Ja. Ich habe in der Philosophie mal gelernt, sapere aude, also das ist so dieser Imperativ der Aufklärung, wage es zu wissen. Ich würde mir selber gern sagen, sapere frui, also wage es doch zu genießen. Ich glaube, ich hätte dann mehr genossen und hätte noch mehr Momente, an die ich mich glücklich zurückerinnern kann. Weil gegen Ende des Lebens, glaube ich, bleibt die Erinnerung an gute, glückliche, schöne Augenblicke. Und wenn man die gut vernetzt hat, dann hat man sehr viel inneres Kapital zur Verfügung.
Herr Bücher, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von die SWZ trifft erscheint dann in 2 Wochen. Bis dahin gibt es wie gewohnt Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus Südtirol, Italien und der Welt jeden Freitag in der SWZ und jederzeit online unter swz.it. Bis zum nächsten Mal und feine Sommertage.